Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 358. Ich begrüße alle, die uns zuhören und freue mich eigentlich jedes Mal, wenn sie wieder dabei sind.
Ich begrüße alle und staune darüber, wie sie so aktiv sind, dass sie uns zuhören, obwohl nicht alles, was wir sagen, so gut rüberkommt.
Auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie dabei sind und hoffe, dass wir irgendwas erzählen, das das Interesse erregt. Ich meine, wir haben ja nicht immer der Weisheit letzter Schluss und erzählen Geschichten ganz zu Ende. Aber wir möchten gerne Anregungen geben und man kann ja auch im Internet dann weiter nachforschen.
Ganz genau, Internet, darum geht es eigentlich. Wir haben ein Problem. Eigentlich ist es kein Problem, eigentlich ist es schön. Es gibt viele unterschiedliche Browser. Das Problem ist aber, dass die unterschiedlichen Browser Webseiten unterschiedlich darstellen. Einige stellen bestimmte Dinge nicht dar, andere stellen andere dafür nicht dar. Einige stellen sie verschoben dar, die Bilder irgendwo unterbrochen oder sonst was. Einige Texte werden übereinander geschoben, auch bei anderen Größeneinstellungen so etwas. Das ist nicht schön. Allerdings haben da Amazon, Apple, Google eine Allianz gebildet. Und jetzt ist auch Opera dabei. Und zwar setzen die auf eine freie Browser-Engine, WebKit. Und jetzt hört sich das alles sehr gut an. Wenn die dann zusammenarbeiten, sollte man doch annehmen, dass hinterher alles so ist, dass jeder Browser jeden Inhalt identisch darstellen kann. Ist es so? Nee, weit gefehlt. Denn die einheitliche Darstellung, die ist noch lange nicht so. Die APIs auf der Basis von des Webstandards zu nutzen und die auch frühzeitig umzusetzen, reicht nicht aus. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ein solches WebKit ja nur der Kern des Browsers ist und dass da drumherum noch andere Bausteine sind, die auch für die Darstellung auf dem Display dann wichtig sind. Und wenn ich mir überlege, dass Apple zum Beispiel auf der Basis von KHTML, das ist diese HTML-Rendering-Engine von KDE, arbeitet und Google beim Android-Browser auf WebKit aufsetzt und entwickelte auch daraus dann später seinen Browser Chrome auf der Basis dieser Engine. Und Amazon, die setzen auch auf WebKit auf und nun kommt Opera dazu und stellt aber seine eigene Browser-Engine Presto ein. Das heißt also, die nehmen eigentlich den gleichen Kern und verbasteln das Ding dann so, dass es hinterher wieder unterschiedlich ist. Da frage ich mich, warum machen die denn das eigentlich? Was steckt denn eigentlich dahinter? Google hat ja für seinen Browser mit der V8 eine eigene JavaScript-Engine entwickelt. Und Apple hat diese Nitro-Engine eingesetzt. So, das ist also schon mal ein grundsätzlicher Unterschied. Zudem muss man auch hier ganz klar sagen, dass es hier auch Heimlichkeiten gibt. Das heißt, die arbeiten offiziell nach außen zusammen und dennoch machen sie etwas anders. Apple macht ganz heimlich eine Alternative, und zwar WebKit 2 nennen sie das. Das ist so ein Arbeitstitel. Und Google hat ein Multiprozessmodell entwickelt. Das haben sie in dem Chrome auch schon von Anfang an eingesetzt. Das heißt also, die gehen auf eine Einheit, auf einen Kern und entwickeln da drumherum wieder etwas Unterschiedliches. Ist das jetzt sinnvoll?
Herr Rudolf, Apple verlässt Safari, oder?
Nein, der Safari-Browser setzt ja auf eine Rendering-Engine auf.
Das ist, ja, Safari ist ja der Name der Oberfläche.
Ja. Und was da drunter kommt, ist, das ändert sich.
Genau, das ändert sich, das ist das Gleiche, aber jeder setzt es anders ein. Chrome also hat dann zum Beispiel Gamepad API unterstützt. Apple macht es nicht und so weiter. Also das sind sehr, sehr große Unterschiede. Apple, folgen dem W3C-Entwurf. Google tut es wiederum nicht mit Chrome. Die haben den WebGL unterstützt. Also das sind so große Unterschiede, die da drin sind, dass man sagen muss, dieser neue Ansatz, der eigentlich gut sein sollte, dass die unterschiedlichen Browserhersteller jetzt endlich zusammenarbeiten, verläuft sich wieder im Sand, weil sie nun doch jeder wieder etwas Eigenes machen, eigene geheime Entwicklungen machen. Und wenn dann die neuen kompatiblen Browser herauskommen, haben wir das gleiche wie vorher. Jeder stellt die Webseiten wieder mal anders dar.
Tja. An sich sollte ja die Rendering Engine, das ist ja das, was an sich den HTML-Code umsetzt in das, was man sieht, sollte ja an sich die Normierung vorantreiben oder die Vereinheitlichung vorantreiben. Was die Entwickler ja normalerweise machen, die setzen ja nur die Benutzeroberfläche, also wie man an die Webseiten rankommt, wie schnell man die laden kann und sowas versuchen die denn zu optimieren und geben dann an einer Schnittstelle, an einer API, geben sie das ja an die Rendering Engine weiter. Hm. Wenn die natürlich hergehen und diese Rendering Engine, die ja Open Source sind, wenn sie die natürlich noch für ihre Bedürfnisse optimieren, dann ist die Kompatibilität nicht mehr gewährleistet.
Genau. Und ein Problem ist, einer der großen Player, Firefox, die machen da nicht mit. Die machen da überhaupt nicht mit. Denn wenn die auf die gleiche Web-Engine aufsetzen würden, dann würden alle Firefox-Benutzer ihre ganzen Steckreins, an denen man sagt auf Deutsch Plugins und ähnliche Zusatzprogramme, nicht mehr benutzen können. Das ginge nicht mehr. Und damit wäre Firefox quasi tot. Das ist ja das große Plus davon. Aber Mozilla arbeitet ja auch an einer neuen Browser-Engine. Das ist aber dann wieder eine andere Baustelle. Also es wird keine Kompatibilität geben und wir können nur hoffen, dass in Zukunft die ganzen unterschiedlichen Browser, die jetzt neu kompatibel entwickelt werden sollen, zumindest in der Interpretation von HTML5 so weit identisch sind, dass wir nicht mehr 100 verschiedene Browser berücksichtigen müssen. Obwohl der Code dafür, um diese unterschiedlichen Sachen berücksichtigen zu können, der ist eigentlich größer als das, was den Browser im Prinzip ursprünglich und im Kern ausmachen würde.
Ich kann mich nur entsinnen, dass die Zeit, als wir mal sagten, wir müssen mal was über den neuen Firefox machen. Ich glaube, das war die Nummer 3. Firefox Nummer 3. Und es dauerte lange, bis der Dreier kam. Vorher war es der Zweier, klar. Und dann ging es auf einmal los mit dem Firefox 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich glaube, wir sind bei 18. Ich habe mir immer überlegt, was haben die denn da vor? Was machen die denn da? Machen alle paar Wochen eine neue Version. Kann man das irgendwie erklären?
Ja, die haben statt der Versionsnummer 3.1, 3.2, 3.3 oder was die früher gemacht haben, jetzt einfach sagen sie, wir zählen einfach hoch und sind eben jetzt gerade bei 18. Wobei es gibt bei 18 auch einen Unter, 18.1 oder 2, weil die im 18er Sicherheitsprobleme hatten.
Ja, wo wollen die denn noch hin?
1000? 100, 100, 200, die wollen uns einholen.
Die uns einholen. Bei der Geschwindigkeit, die du im Moment vorliegen.
Und die, wo sind die? Wo krauchen die rum?
Ja. Oder wollen die unsere Alte einholen?
Ja, wenn die so weitermachen, haben die uns bald.
Ja, das war schon komisch. Und dann hattest du immer ein paar Tage, wenn du auf der Beta-Liste da standst und hast das Ding runtergeladen, hast du immer ein paar Tage, wo deine, wie hast du eben gesagt, Add-ons, Plugins, deine Steckereien nicht funktionierten. Und irgendwann, wenn sie funktionieren, dann kam schon wieder die nächste Version. Also es war schon ziemlich ätzend.
Ja.
Aber es gibt ja auch Alternativen dazu. Aber ich wollte auch was zum Internet erzählen.
Nicht wahr?
Oder zum Netzwerk. Ja, ausnahmsweise mal. Ganz selten machen wir das ja. Es geht um Augmented Reality. Also die erweiterte Realität, die erweiterte Wirklichkeit. Das DFKI, also das Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz, hat jetzt ein System vorgestellt, bei dem nutzt man eine Brille als Schnittstelle zur Umwelt. In diese Brille ist ein Display drin und sind Kameras drin, werden Zusatzinformationen zu dem, was man sieht, eingeblendet. Also, nehmen wir mal einen ganz einfachen Fall. Man schaut in ein Schaufenster und man ist in einer Stadt und sieht ein Bauwerk da in Köln, der Kölner Dom, und weiß gerade nicht, was das ist, hat seine Brille an.
Den Doofen möchte ich mal sehen.
Ich fand das Beispiel jetzt schön.
Sehr schön, ja.
Denn wenn ich sage, der Kölner Dom, können die meisten sich was drunter vorstellen. Das ist so eine Kirche mit zwei Türmen.
Ja, aber dann wissen die ja, was es ist.
Ja, sehen eine Kirche mit zwei Türmen, was ist denn das? Schauen sich das Ding an und schauen dann so an dem Turm hoch und sehen dann plötzlich, dass das eine Kreuz da oben einen besonderen Namen hat und kriegen dann die Zusatzinformationen dazu entweder eingeblendet ins Sichtfeld oder über einen Kopfhörer, also hier so ein Ohrstöpsel, zugeflüstert, was es ist.
Was ist denn das? Eine Kreuz, was ist das?
Weiß ich nicht. Ich habe ja dieses Tracking-System der Karlsruher nicht. Was die machen, also die nehmen die SimEye Tracking Glasses, das ist ein Hersteller aus Telto, der das herstellt, haben eine Brille mit einem Display drin und haben drei Kameras drin. Eine, die die Umgebung aufnimmt, und zwei Kameras an den Brillen, in den Brillengläsern, Infrarotkameras, die Position des Augapfels wahrnehmen. Aus diesen drei Informationen, also der Umgebung und der Stellung des Auges, kann hochgerechnet werden, wohin der Betrachter schaut. Wenn also ganz viele Kirchen sind, wie es ja in Köln üblich ist, man schaut auf eine ganz spezielle Kirche, kann man die Information genau zu dieser Kirche, wenn man auf das Stadtpanorama schaut, kann man sich die in die Brille einblenden lassen oder ins Ohr flüstern lassen. Sinnvoll ist sowas zum Beispiel wirklich bei Stadtrundgängen oder was die Forscher gemacht haben, die haben das in der Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern als digitalen Museumsführer genommen. Man hat also die Brille an, man hat in dem Fall jetzt wirklich einen Ohrstöpsel, geht durch das Museum, sieht ein Exponat, ein Bild oder eine Statue, schaut sich die an und kriegt dann dazu gesagt, das Bild ist von dem und dem Künstler, der hat dann und dann gemalt und das ist das Besondere daran, und wenn du es klauen willst, kriegst du Prügel. Eine wunderschöne Sache, das soll zur CeBIT öffentlich vorgestellt werden und soll irgendwann mal auch in die Praxis kommen, eben für Tourismus oder, was ich persönlich finde, das könnte man auch in der Technik sehr gut einsetzen, gerade in der Industriewartung. Wenn man, ich glaube, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, wenn man in einer Wartungssituation ist, man braucht beide Hände. Selten, dass man Maschinenbausachen so auseinanderbauen kann. Und es ist wunderschön, wenn man dann sehen kann, in der Brille sich Informationen abrufen kann. Also das ist jetzt die Kurbelwelle, die musst du eben da und da aufschrauben. Du brauchst jetzt einen 17er Schlüssel oder einen 22er Schlüssel. Dann musst du da dran drehen. Und das Drehmoment, mit dem angezogen werden muss, ist so und so stark. Und kriegt denn alle die Informationen, die man sonst irgendwo im Handbuch hat und gerade nicht so parat hat, kriegt man zugespielt und ist damit wesentlich effektiver. Und vor allen Dingen, man hat beide Hände frei, das, wie gesagt, im Wartungsfall notwendig ist.
Kann das sein, dass ich das alles vor 10 Jahren schon mal gehört habe?
Ja, klingt stark nach dieser Expertenmaschine oder wie das Ding ist.
Ja, ja gut, was die Forscher jetzt machen, ist eben das Ding, dass die das in die Brille einbauen.
Ja.
Dass man kein extra Display mehr hat und dass die Bewegung der Augen analysiert wird. Dass also nicht nur eine Kamera sieht, wo du den Kopf hin bewegst, sondern dass dein Sichtfeld wirklich begrenzt wird oder da, wo du gerade deine Aufmerksamkeit drauf fokussierst und dass dazu die Informationen geliefert werden können. Das Ganze soll jetzt noch mit Geodaten verknüpft werden. Und dann gibt es eben die richtigen Informationen, dass man eben durch eine Stadt gehen kann und kriegt dann da alles erklärt, was man braucht. Wir werden das Ding weiter schön beobachten müssen und vielleicht, wenn das mal richtig marktreif ist, können wir es auch mal ins Studio holen und dann nochmal zeigen, wie sowas funktioniert und an Beispielen vielleicht im Studio zeigen, was eine Kamera ist oder sowas, wie man das erkennen kann.
Heinz, ich glaube, wir schreiben das Jahr 1988, da hatte ich ein Interview mit dem Herrn, der hieß, glaube ich, Givci. Das war der Entwickler von Atari Computer. Mhm. Und ich fragte ihn, sag mal, was ist denn im Jahre 2020? Das stehen wir ja kurz davor. Und da sagte er mir, da habe ich eine Brille. Und diese Brille, die zeigt mir alles an, was für mich wichtig ist. Und diese Brille sagt mir dann auch, du musst jetzt einmal Urlaub machen, weil du zu gestresst bist. Und dann zeigt sie mir Bilder aus Bangkok meinetwegen und zeigt mir wunderschöne Sachen. Wunderschöne Sachen. Und ich sage, ja, ja, ich werde jetzt Urlaub machen. Und da habe ich ihn dann gefragt, aber hören Sie mal zu, wenn Sie das alles so wunderbar sehen, was wollen Sie eigentlich dann noch in Bangkok? Und dann hat er lange drüber nachgedacht und sagte, ja, da haben sie eigentlich recht. Ja, das also ist die Brille, wo du alles drin sehen kannst.
Man muss sagen, der war sehr weitsichtig. Heute kommen wir der Sache in der Realität näher. Es gibt die Hardware dazu, es gibt die Software dazu oder ist zumindest in der Entwicklung. Und irgendwann, ob wir dann gerade nur nach Bangkok wollen oder nicht, ist ja egal. Aber irgendwann könnte sowas wirklich Realität werden, auch in absehbarer Zeit. Das war ein sehr vorausschauender Mensch.
Ja, und wenn du dann aber das so toll siehst, dieses Bangkok, da brauchst du keine mehr dahin.
Ja, jetzt stell dir mal vor, du gehst raus bei dem Winterwetter und siehst in deiner Brille Bangkok und frierst dabei. Das ist nicht wirklich das Erlebnis, das du hast. Wenn du irgendwo hinreist, willst du ja auch die Menschen nicht nur sehen, sondern auch die Menschen erleben, fühlen, willst da essen. Und auch die Atmosphäre genießen.
Ach, vielleicht haben wir
auch ohne Brille.
Vielleicht haben wir da so einen Wärmeanzug an und ja, wer weiß, ob wir zufrieden sind als Mensch mit der 3D-Welt, die noch auf uns richtig zukommen wird. Könnte sein, dass wir das ablehnen.
Tja, das, vielleicht das leben wir ja schon in solcher virtuellen Realität, die wir als normale betrachten und empfinden. Mach mal deinen Anzug auf und steig raus.
Tja.
Aber ja, Informationen werden ja überall gesammelt und nicht nur dargestellt. Jetzt soll es demnächst auch ein Google für Spione geben. Habt ihr davon gehört?
Nein.
Der amerikanische Rüstungskonzern Ritherton, der früher auch mal Bauelemente gemacht hat, hat eine Software entwickelt, mit der die versucht, Daten und über Personen aus allen verschiedenen Netzwerken zu sammeln und sie zusammenzuführen. Und daraus soll das Verhalten der Gesuchten erkannt werden, es sollen Muster gebildet werden. Also im Prinzip das, was wir als Rasterfahndung kennen, soll denn als Suchmaschine für Ermittlungsbehörden, für Militärs und für Spione zur Verfügung stellen und nicht öffentlich zugänglich sein. Und man kann die Behörden können das auch mit den Informationen anreichern, die sie haben, die Geheimdienste gesammelt haben, die nicht öffentlich zugänglich sind. Und dann gibt es eben irgendwann mal ein Google für Spione.
Mhm. Ja, ist doch schön.
Was erfahren die?
Bitte, was?
Was erfahren die, was ich nicht erfahre?
Wenn sie dich verfolgen wollen, haben die ja neben der Informationen, die über dich im Internet verfügbar sind, auch die Informationen, die sie selber gesammelt haben, falls sie welche gesammelt haben.
Aber da kommt nicht jeder dran.
Nur der nein, das ist ein geschlossenes Netz, das ja. Nur für die US-Behörden zugänglich sein soll.
Ja, da kann man sich einigen Ärger vom Hals halten, wenn man sowas macht.
Ja.
Ja, kann man sagen. Guck mal hier, was wir alles für euch machen. Jetzt seid mal nicht so.
Ja. Ich meine, dass auch Handys sicher sein sollen, merkt man ja, es gibt jetzt ja eine Ausschreibung, dass das Handy, das unsere Bundeskanzlerin nutzt, einen Nachfolger kriegen soll.
Aber die davon rot und schwarz, hoffe ich mal, oder?
Ist einmal rot und schwarz als ein Anbieter. Die sind ja, können auf sehr viel Erfahrung in dem Bereich zurückgreifen. Und andererseits ist eine Zusammenschluss von SecureNet, SecureMax und Sirix. Und die bieten an, das soll insgesamt um 9.600 Geräte gehen, die eben für die Regierungsmitarbeiter und die Regierungsmitglieder zur Verfügung stehen sollen, damit die untereinander verschlüsselt telefonieren und SMSen können. Wir wissen ja, dass unsere Bundeskanzlerin ein absoluter SMS-Fan ist. Und die kann dann eben mit einem neuen, noch besser verschlüsselten Telefon demnächst die ihre Partner, ihre Mitstreiter oder auch ihre Gegner versorgen.
Sie hat aber auch schon SMSen abgelehnt. Ich glaube, die eine war vom Gabriel irgendwie. Der hat ihr doch irgendwas da mitgeteilt. Das hat sie nicht angenommen.
Also ich würde kein Essen ablehnen.
SMS, kein Essen.
Ach so.
SMS.
Aha, also SMS.
S ist, heißt
es dann. SMS, ja, ich habe es jetzt verstanden.
Wenn du MS essen sollst, dann musst du sagen, ist MS.
Ja, ja.
Das ist mir jetzt zu kompliziert.
Ja, das ist auch kompliziert.
Ja.
Das ist kompliziert.
Kompliziert, ja, ja. Habt ihr das mitbekommen, dieser Mobile World Congress, der nun da wieder abgehalten wird, dann tut sich so ein bisschen was in die Richtung, die mir gefällt. Es gibt von Ubuntu eine Vorschau, dass man Ubuntu auf erstmal zwei Nexus-Smartphones portieren, also flashen kann. Und das scheint hier so der Anfang zu sein, denn man will weitergehen. Also wer da ist, vor Ort ist, der kann einfach an den Stand gehen von Canonical und kann sagen, hier schiebst du mir auf mein Smartphone, und wenn das ein Galaxy Nexus oder Nexus 4 ist, dann geht es im Moment. Die wollen aber auch weitere Geräte mit einbinden und auch dafür das System zur Verfügung stellen. Also, auf nach Barcelona, und dann könnt ihr endlich mal ein Linux auf eurem Smartphone haben und müsst nicht mehr Android hinterherhecheln oder einigen anderen Betriebssystemen, die auch so ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Und vielleicht könnte man da schon einiges machen. Aber grundsätzlich muss man sagen, die vollständige Version dieses Ubuntus, die benötigt einen ARM Cortex A9 Prozessor mit 4 Kernen. Und einen Atom-Prozessor. Und es muss mindestens 1 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Flash-Speicher vorhanden sein. Das heißt also, für ein normales, kleines Smartphone reicht das absolut nicht aus. So, es ist aber ein Schritt, meine ich, in die richtige Richtung, dass man hier endlich mal Linux auf so ein kleines Rechenwerk draufkriegt.
Ja, ist ja schade, dass dieses MeeGo nie wirklich zum Laufen gekommen ist.
Ja.
Oder Teasen, so heißt es jetzt ja. Das ist ja bei Intel gelandet.
Es gibt übrigens von LG auch noch ein neues Smartphone mit einem 5,5 Zoll Display und Full HD Auflösung und einer 13 Megapixel Kamera. Und noch einer zweiten 2,1 Megapixel Kamera. Die können übrigens gleichzeitig aufnehmen. Auch ein Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM als Arbeitsspeicher. Und das Teil läuft mit Jelly Bean. Also da tut sich auch etwas in diese Richtung. Das heißt, so langsam, und deswegen heißen die Dinger vielleicht auch Cloud, so langsam gehen die in Richtung Linux. Mal sehen, was da draus wird, ob das nicht wieder so eine vermurkste Geschichte ist mit Einschränkungen und sonst was, ob das frei ist, dass man wirklich, alles drauf installieren kann, was man selbst will, ohne kontrolliert zu werden von Google, ohne sich anzumelden, ohne von Apple domestiziert zu werden oder sonst etwas. Wäre eine schöne Sache, wenn wir endlich mal wirklich freie Telefone bekämen, aber ob es wirklich so wird, weiß ich nicht.
Also ich unterstütze das.
Es wird sehr viel davon abhängen, was die Hardwarehersteller machen, wie Anführungszeichen sexy das Betriebssystem für die ist, also so Ubuntu in dem Falle ist, und ob es eine App-Kultur denn dafür gibt, die es für sie leicht macht, das Gerät mit Ubuntu in den Markt zu drücken.
Mhm.
Also ich hoffe, dass das geht.
Wenn die Leute, die das Smartphone benutzen und wissen, dass Android ist eine Google-Sache, und wenn sie wissen, dass Google im Brennpunkt steht und dass Google nicht immer gut und gern gesehen wird, und erleben jetzt Linux, was ein bisschen so aus dem, ein bisschen so von unten nach oben kommt, und erleben, wie Microsoft vielleicht mit seinem Windows 8 abstürzt und viele Leute verliert, dann kann man vielleicht sagen, das könnte eine neue Weltnummer werden. Hoffen wir es?
Ja, klar. Ich denke ja. Sollte man.
Es wäre mal interessant zu beobachten, wie sich eine Community, denn Ubuntu lebt ja auch von einer Community, verhält, wenn sie die Möglichkeit hat, mitzugestalten, wie denn ein Smartphone aussieht, letztendlich, welche Funktionen es haben soll. Das wird spannend.
Ist spannend, es bleibt spannend, und von der letzten Sendung das vielleicht noch mal zu wiederholen: Wenn kein neuer Asteroid uns erreicht, dann leben wir in einem glücklichen Land.
Mhm. Leben wir sowieso, aber das heißt ja nicht, dass wir es noch besser machen können. Und wir müssen ja alle daran mitarbeiten, dass es so bleibt, nicht schlechter wird, sondern im Gegenteil, dass die Ecken und Kanten, die wirklich nicht in Ordnung sind, noch abgeschliffen werden. Man hat mir auch Kanten abgeschliffen.
Ja,
ich habe von Thomas Ritter eine E-Mail bekommen, weil ich etwas gesagt habe in der Folge 355. Und ich lese die E-Mail mal vor. Ich hoffe, der Verfasser ist mir nicht böse. Ich nenne ihn auch nicht mit Namen. Da steht, guten Tag, im Computerclub 2 Audiocast, in Klammern Folge 355 vom 11.02.2013, 29. Minute, Klammer zu, wurde versprochen, großgeschrieben, dass sie Quantencomputer im Shop anbieten, sobald diese da sind. Auch wenn ich aus praktischen Gründen noch keinen Quantencomputer betreiben möchte, würde ich Sie bitten, diese super Idee in die Tat umzusetzen. Die Firma DeWaff, dann kommt die URL, bietet den 128 Qubit DeWaff One auf dem Markt schon länger an. Seit 2011 kaufte Lockheed einen. Der Versand wäre sicherlich auch kein Problem, meines Wissens. Ansprechpartner für Sie wäre sales@dewaffs.com. Durch das Angebot in Ihrem Shop würde gerne Näheres über diese Art Computer erfahren, und schon teilweise dargestellt besitze ich zurzeit noch keinen. Mit freundlichen Grüßen und so weiter und so weiter. Ja, lieber Witzbold, ich habe das Maul ein bisschen weit aufgemacht, Quantencomputer anbieten, aber ich will das Versprechen einhalten. Ich denke, es ist in dieser Branche üblich, dass man bei der Bestellung von solchen Geräten so etwa 25% anzahlt. Und ich bitte Sie doch, dem Thomas Ritter einfach diese 7,5 Millionen Euro schon mal zu überweisen. Und dann kann er das Gerät bestellen und sich als Händler eintragen lassen. Und sobald es dann gebaut ist, dann können wir ihm den Rest gegen Nachname zustellen lassen.
Und ich kann die Schuhe ausziehen, da hat er auch einen Quantencomputer. Und Daumen hoch, und das war's für heute. Und tschüss.
Danke fürs Zuhören und tschüss.
Was seid ihr eigentlich für Hektiker? Normalerweise überzieht ihr, da muss ich euch bremsen und machen und tun und was auch immer. Und jetzt wollt ihr Sendezeit verschenken? Sag mal, das ist ja eine Mogelbackung, was ihr da macht. 30 Minuten mit viel Willen. Ja, wenn du allein bist, geht das. Aber du solltest erst mal gucken, dass keiner in deiner Nähe ist. So, jetzt ist aber Schluss. Also, Daumen nach oben. Und?
Jo. Jo.
Und jo. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.